Ich bin Isa Grütering, ich bin 1976 in Halle-Saale geboren. Ich wohne aktuell in Berlin und ich habe 2024 den Ostfrauensalon initiiert und habe den mittlerweile in ganz vielen unterschiedlichen Städten durchgeführt.
Ich heiße Marie Möller, ich bin geboren in Berlin, bin aber seit 2008 in Greifswald und arbeite jetzt als Projektmanagerin hier großzügig im Bereich Wirtschaftsförderung in der Stadt.
Eine Ostfrau ist entweder eine Frau, die vor der Wende geboren wurde im Osten, in der DDR, in der ehemaligen, oder die nach der Wende geboren wurde, entweder im Osten von ostdeutschen Eltern, wo zumindest ein Elternteil ostdeutsch ist, oder auch die ostdeutsche Eltern hat, aber in Westdeutschland aufgewachsen ist.
Ich habe zwar mein ganzes Leben im Osten gewohnt, würde mir diesen Begriff Ostfrau aber vielleicht nicht unbedingt überziehen. Ich sehe mich als Wendekind. Ich habe eine Ostgeschichte, ja, aber ich glaube, ich bin keine Ostfrau. Es ist für mich jemand, der wirklich aktiv im Osten gelebt hat und ich war 3, als die Mauer fiel. Ich glaube, das reicht nicht.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Guten Abend und herzlich willkommen hier im San Spiritus in Greifswald. Herzlich willkommen zum Gespräch, aber auch zum Live-Podcast von Wir sind das Volk. Der wird heute hier parallel aufgezeichnet. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Wir begrüßen Sie im Publikum, aber wir begrüßen auch unsere beiden Gäste an diesem Abend. Neben mir sitzt Isa Grütering, die unter anderem den Ostfrauensalon gegründet hat, und Marie Möller, die sich für das Women-Gründernetzwerk Greifswald engagiert. Wir wollen mit den beiden heute Abend sprechen über, na klar, Ostfrauen.
Noch ganz kurz zu uns. Unsere Namen: Björn Menzel sitzt da drüben. Ich bin Pierre Gemlich. Wir sind beide freie Journalisten und arbeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Björn kommt aus Sachsen-Anhalt, ist da geboren und aufgewachsen und er hat hier in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt habe ich es endlich gelernt, studiert, ganz wichtig. Ich komme aus dem Erzgebirge, deswegen auch ein bisschen die Ausspracheprobleme mit Mecklenburg. Und ich kenne das Land hier vor allem, klar, vom Ostseeurlaub. Ja, genug Vorgeplänkel. Heute Abend geht es um unsere Gäste und das Thema Ostfrauen.
Und da fangen wir gleich an mit Isa Grütering. Wir haben uns übrigens dazu, nicht, dass Sie sich wundern, entschlossen, einfach uns zu duzen hier auf der Bühne. Isa Grütering, du bist Gründerin des Ostfrauensalons. Das ist ein sehr neues Gesprächsformat, bei dem Frauen zusammenkommen, Essen mitbringen, reden. Und jedes deiner Treffen, hast du uns erzählt, beginnt mit der gleichen Frage. Mhm. Bin ich eine Ostfrau? Und wenn ja, warum?
Ganz genau.
Ja, und du gibst den Frauen immer 5 Minuten Zeit zu antworten. Und wir haben uns gedacht, so wollen wir heute auch starten.
Oh.
Also Isa.
Also ich muss die Frage beantworten.
Bitte, gern.
Ja, bin ich eine Ostfrau? Wenn ja, warum? Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Ostfrau. Also ich bin 1976 in Halle-Saale geboren. Bin da auch zum Teil aufgewachsen, bin auch noch woanders in anderen Orten aufgewachsen, aber habe auf jeden Fall meine Kindheit im Osten verbracht, meine Jugend im Osten verbracht, habe dann auch noch im Ausland gelebt, was ja dann auch mit der Wende quasi auch dazu kam. Aber ich würde schon sagen, dass ich eine Ostfrau bin. Also ich fühle mich sehr ostdeutsch, gerade wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Also mein Mann zum Beispiel, der ist aus Westdeutschland. Und wir haben das manchmal täglich, dass wir so Kleinigkeiten haben, wo wir merken, okay, der eine sieht das so, der andere so oder die andere so. Und man kann es manchmal an der Sozialisierung ausmachen, würde ich sagen.
Das waren jetzt keine 5 Minuten?
Oh, das waren keine 5 Minuten, stimmt.
Aber es sollte auch maximal 5 Minuten sein.
Nee, also bei uns ist es ja so, also im Ostfrauensalon geht es ja schon darum, dass man die 5 Minuten auch ausfüllt. Das ist schon so das Prinzip. Also ich stoppe dann die Zeit und man sollte schon auch die 5 Minuten ausfüllen. Also dann rede ich noch mal ein bisschen weiter. Ist gar nicht so einfach in so einer öffentlichen Runde, weil sonst ist es ja immer sehr familiär bei uns. Also ich bin auf jeden Fall, fühle mich ostdeutsch. Ich habe Zeit in Westdeutschland verbracht. Also ich hab mein erster Job war in Westdeutschland, das war 1998 ungefähr. Da habe ich angefangen zu arbeiten in einem Marktforschungsinstitut und bin da hingegangen mit dem Hintergrund, dass ich war vorher 2 Jahre im Ausland. Ich war in den USA und auch in Frankreich und hatte das Gefühl, da war dieses Ostdeutschsein was total Besonderes. Da war das so, also wurde darüber gesprochen. Ich habe viel Fragen gestellt bekommen und mit diesem Hintergrund bin ich sozusagen dann nach Hamburg gegangen und habe gedacht, so Hamburg, das Tor zur Welt, da ist irgendwie alles offen und frei und hatte dann das Gefühl, irgendwie ist das da gar nicht so und habe da relativ schnell gemerkt, es ist gar nicht so angesehen, Ostdeutsch zu sein und habe dann mir auch ganz schnell meinen Dialekt, also ich komme aus Sachsen-Anhalt ja auch, aber das versucht mir abzutrainieren, habe da versucht, dieses Ostdeutschsein einfach auch gar nicht mehr so zu zeigen und ich glaube, da in dem Moment, vorher habe ich mich gar nicht wirklich Ostdeutsch gefühlt, aber ich glaube, in dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, ich bin doch ganz schön Ostdeutsch, also es ist doch, macht irgendwas mit den Menschen, wenn man sagt, man ist im Osten geboren, also sei es nur ein mitleidiger Blick oder immer wieder diese Frage, das hört man ja gar nicht, du sprichst ja gar nicht sächsisch und ja, also das und da habe ich dann für mich gemerkt, okay, wahrscheinlich bin ich doch Ostdeutsch und ich bin dann auch nach 3-4 Jahren ungefähr bin ich weggegangen aus Hamburg und bin nach Berlin gegangen und habe da gemerkt, oh, ich kann endlich wieder frei atmen, ich bin irgendwie, fühle mich irgendwie wieder so wie ein bisschen mehr zu Hause, obwohl es ja nicht mein Zuhause war, aber ich bin dann auch erstmal nach Ostberlin gezogen und hatte das Gefühl, ich bin in eine Wohnung gezogen mit Ofenheizung und im dritten Hinterhof also komplett unsaniert und ich glaube, das brauchte ich dann in dem Moment, um wieder so ein bisschen runterzukommen und so in diesem Osten wieder anzukommen.
Also, ja. Du beantwortest die Frage mit Ja und hast uns erzählt, warum. Marie, bist du eine Ostfrau und wenn ja, warum?
Klares Jein. Ich bin im strahlenden April 86 geboren in Berlin. Also ich habe keine eigene Osterinnerung in dem Sinne. Deswegen so ein klares Jein. Ich habe eine Ostgeschichte natürlich, aber naja, weiß nicht. Es ist kompliziert. Genau. Jetzt bin ich nervös ein bisschen. Das ist auch wirklich überraschend. Man sieht euch so schlecht. Das ist total irritierend. Aber egal. Ja, ich habe, glaube ich, eine schwierige Beziehung zum Osten, zu dem Begriff. Ja, ich, wie gesagt, bin in Berlin groß geworden, in Ostberlin, bin relativ früh ausgezogen, war dann auch im Osten, war aber auch in Westberlin und bin dann hier nach Greifswald gekommen zum Studieren. Habe hier kurz vor Studienende meinen Mann kennengelernt, der kommt von Rügen. Und ja, da sitzt das Kind, bin also hier geblieben. Ist auch klassisch ein Wendekind übrigens, ist mir vorhin noch eingefallen, so Fun Fact am Rande. So der Beitrag, 3. Oktober.
Also ostsozialisiert, aber du würdest dich nicht komplett als Ostfrau bezeichnen.
Genau, ostsozialisiert. Meine Eltern sind natürlich aus dem Osten, die haben sich in den 90er Jahren auch scheiden lassen. Meine Mutter ist ein bisschen abgedriftet in diese ganze Reichsbürgerschaft und diese Querdenker-Szene, wie auch immer man sie nennen möchte. Dadurch war quasi das Narrativ, was ich von zu Hause mitbekommen habe über den Osten, teilweise sehr, ich würde sagen, glorifizierend, weil ich kann es nicht einschätzen. Und deswegen, glaube ich, habe ich eben auch eine ambivalente Beziehung zum Osten, zu dem Ostnarrativ. Und deswegen war ich auch mal beim Ostfrauensalon, weil ich eben mal diese andere Perspektive auf dem Osten haben wollte. Weil ich finde, das ist auch schwierig, wenn man Leute nach dem Osten fragt, gibt es so extreme Antworten. Und das war sehr schön, das war sehr aufmunternd.
Wir haben uns jetzt gemerkt, ein klares Ja zu dem Thema und ja. Eher Wendekind als Ostfrau. Ja. Du hast auch schon gesagt, du warst schon mal beim Ostfrauensalon. Isa, kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zum Ostfrauensalon sagen? Wie wichtig ist es denn, den Frauen da über ihre Erfahrung zu sprechen? Und vielleicht auch, warum ist es denen so wichtig?
Also ich habe den Ostfrauensalon ja letztes Jahr ins Leben gerufen, eigentlich mit dem Hintergrund, dass wir als Frauen, als Ostfrauen vielleicht irgendwie auch politisch irgendwas machen könnten, Also ich war bei einer Lesung mit einer Freundin von Sabine Rennefanz, Kosakenberg hat sie letztes Jahr herausgebracht und da hat sie nochmal in der Lesung erzählt, wie viele Ostfrauen oder wie viele Menschen aus dem Osten überhaupt nach der Wende oder seit der Wende weggegangen sind, an den Westen gegangen sind, mehrere Millionen, also ich glaube 4 Millionen insgesamt und der Großteil davon oder mehr als 60% waren auf jeden Fall Frauen oder sind Frauen, die entweder gut ausgebildet waren und in den Westen gegangen sind oder sich ausbilden lassen haben. Also es war so und diese Zahl hat uns total erschreckt. Und da haben wir sind beide ja weggegangen, da haben wir beide gedacht, oh Gott, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an uns. Also wir haben ja auch den Osten verlassen, vielleicht haben wir da irgendwie so den Osten allein gelassen und haben einfach so unser Ding gemacht und vielleicht können wir das irgendwie ändern. Also das ist so der Ursprung. Und daraufhin habe ich dann geguckt, so wen kenne ich alles aus dem Osten und habe gedacht, okay, ich kenne hauptsächlich auch Frauen. Ich lade jetzt alle einfach mal ein und gucke mal, ob wir da zusammen irgendwas machen können. Ich kenne ganz viele Leute auch aus dem Medienbereich, aus dem Kunst-Kulturbereich und habe gedacht, wir können da vielleicht irgendwas machen. Wir können vielleicht zusammen irgendwas organisieren, irgendwie gucken, dass wir da so, keine Ahnung, irgendwas machen. Und dann habe ich festgestellt, bei dem ersten Treffen, es geht gar nicht so sehr erstmal vorrangig um dieses, wir machen jetzt was zusammen, sondern es ging erstmal darum, dass alle nochmal erzählen konnten, wo sie eigentlich herkommen und was eigentlich so das Thema Osten mit ihnen macht. Oder wenn man ich habe dann auch diese Fragen gestellt, am Anfang bin ich eine Ostfrau, wenn ja, warum? Und habe dann gemerkt, die Frauen brauchen nochmal so ihre Zeit, um auch Sachen zu erzählen, vor allem aus den 90er Jahren, aus den 2000er Jahren. Die Älteren auch so ein bisschen aus der Vorwendezeit noch, die mussten auch nochmal, wollten auch nochmal erzählen aus der Zeit, also DDR-Zeit, und daraus ist dieses Format auch entstanden, weil ich dann gemerkt habe, die Frauen haben diesen Bedarf, also diesen Redebedarf, der ist ganz groß.
Aber ich finde es krass, es ist 35 Jahre nach dem Ganzen. Okay, da kommen noch ein paar Jahre, wo man vielleicht diese Sozialisation noch mitnimmt, aber warum jetzt nochmal, also dieser große Redebedarf, klingt für uns erstmal so krass.
Ja, ist eine gute Frage. Also die Frage kriege ich ja oft gestellt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in Neustrelitz auch, da gab es ja auch so, da war der Altersunterschied ja sehr, sehr groß. Da war ja warst du die Jüngste? Ne? Da gab noch jünger.
Noch jünger.
Und die Älteste war 82, das war ein großer Abstand. Und ich kann es gar nicht sagen, vielleicht auch, weil einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten dieses Thema Osten einfach auch kein Thema war. Also auch gerade, wenn man das jetzt, ich meine, es gibt ja auch die diversen Studien, diversen Dokumentationen über, wie erscheint der Osten in den Medien, und der erscheint einfach unter einem bestimmten Gesichtspunkt und da wird einfach auch nicht alles gezeigt. Und die spannenden Geschichten werden einfach auch manchmal gar nicht gezeigt. Und ich glaube, vielleicht ist jetzt auch einfach so die Zeit, wo man sagen kann, man kann auch relativ entspannt darüber sprechen, über die Zeiten früher. Und es ist auch eine gewisse Wut da. Also in meiner Generation, muss ich sagen, ist so eine gewisse Wut auch da. So dieses, also gerade wenn es um die 90er Jahre geht und ich habe neulich auch einer so ein bisschen zusammengefasst, hat gesagt, dass unsere Generation, was sie verbindet, ist die Diskriminierung Ost sozusagen. Habe ich jetzt lange Zeit auch gar nicht so wahrgenommen, aber wenn man die Gespräche hört, dann geht es halt ganz oft darum, um dieses, wie wird man wahrgenommen als Ostdeutsche.
Mhm. Marie, du bist hier in Greifswald engagiert im Women-Gründer-Netzwerk.
HG Women.
HG steht für?
Also HGW steht für Hansestadt Greifswald und Women für Frauen, und das ist so ein Wortspiel.
Okay, welche Erfahrungen hast du da gemacht, wenn du das jetzt hörst, was Isa gerade gesagt hat?
Also das HG Women Netzwerk ist ein Gründerinnen-Netzwerk hier in der Region. Das wurde 2019 gegründet, auch von einer Kollegin von mir oder von zwei Kolleginnen von mir. Und ich habe das seit 2022 übernommen. Osten war bisher da tatsächlich kein Thema, weil es eigentlich eher es geht um Gründerinnen und Wehwehchen von Gründerinnen in ganz verschiedenen Formen. Deswegen wurde nicht so angesprochen bisher. Also hin und wieder gibt es natürlich irgendwie mal einen Witz über Westler oder Westmenschen. Es gibt aber auch Witze über den ländlichen Raum und über die wahnsinnig schlechte Infrastruktur hier in der Region. Also wenn eine Gründerin kommt und sagt, Mensch, ich bin hier auf dem Dorf und ich habe kein Internet und ich will aber aus dem Homeoffice arbeiten und da meine kleine Agentur starten, dann ist das natürlich ärgerlich. Genau, aber so, das ist wirklich um Ostidentität, haben wir noch nicht als Thema gemacht. Oder habe ich nicht als Thema gemacht, weil ich brauche halt einen Wirtschaftsbezug.
Aber es sind ja Frauen hier aus der Region, hier aus dem Osten, aus Greifswald.
Wild gemischt. Ich habe mittlerweile auch mal, gerade nachdem ich auch von dem Ostfrauensalon gehört hatte, noch in Vorbereitung, habe ich auch mal rumgefragt. Und ich habe aber auch, also wir haben da relativ viele Zugezogene dabei, wo ich auch, also ich habe nie danach gefragt, weil. Habe ich nicht.
Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, da treffen sich Frauen, aber das Thema Ost-West spielt gar nicht so eine Rolle.
Ja, absolut. Mhm.
Liegt das daran, dass Greifswald, ich meine, kann man schon sagen, so ein Leuchtturm ist hier in der Region? Also hier gibt es viel Forschung, Max-Planck-Institut habe ich mir gemerkt, Löffler-Institut für Tiermedizin. Das zieht offensichtlich auch Menschen an, nicht nur hier aus der Region.
Ja, also ich denke schon, dass wir hier, also Greifswald ist ja so ein Leuchtturm in der Region, das benutzt Greifswald selber auch gerne. Ich würde das schon so sehen. Also wie du sagst, auch durch die Studierenden, das ist ein junges Publikum, es ist ein sehr rotierendes Publikum. Also es ist auch üblich, dass eben Leute ein paar Jahre hier bleiben und dann eben wieder gehen. Und das hinterlässt aber Spuren. Und ich glaube, dass auch hier in Greifswald da schon eine gewisse Offenheit herrscht. Auch wenn natürlich, also ich finde, Greifswald hat so ein bisschen so diese Parallelwelten. Man hat so dieses universitäre Forschungsmilieu und die hier groß geworden sind und hier geblieben sind. Und dass dieser Austausch, der scheint hin und wieder zähflüssig zu sein, klappt aber, glaube ich, hoffentlich besser. Das weiß ich nicht, das würde ich vielleicht nachher mal ans Publikum geben, wie da der Eindruck ist. Aber ich glaube, dadurch ist halt hier das relativ offen und vielleicht auch moderner, weiß ich nicht.
Es ist schön, dass du schon das Wort Publikum gerade gesagt hast. Wir würden tatsächlich gerne mal ins Publikum fragen, diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum fühlen Sie sich denn als Ostfrau oder als Ostmann, wir haben ein paar Männer heute auch da, ja, oder vielleicht ist auch jemand aus dem Westen hier, möchte gerne darüber reden. Gibt es jemanden, ich könnte mit dem Mikro gerne rumgehen?
Vielleicht nicht 5 Minuten immer dann reden?
Okay, ich bin Anja, ich bin Jahrgang 75, also da gibt es Parallelen. Und ich bin hier in Greifswald groß geworden, zur Schule gegangen und ich habe die 90er Jahre als sehr grau und bleiern in Erinnerung, bin dann auch weggegangen nach Berlin, lange weggeblieben und in Berlin habe ich das auch alles nicht so wahrgenommen und bin jetzt seit 3, knapp 4 Jahren wieder da und hier, also wieder zurück, da habe ich so das Gefühl, ah ja, ich bin eine Ostfrau oder ich kann mich mehr mit dieser Ostidentität identifizieren, seitdem ich wieder hier bin. Das finde ich ganz spannend.
Isa, da würde mich gleich interessieren, wenn du den Kontakt im Ostfrauensalon hast, was ist denn eine typische Ostidentität, die dort vielleicht besprochen wird?
Also wir haben das mehrmals schon versucht, so ein bisschen zu identifizieren. Also es geht viel darum, um dieses Flexibelsein, also einfach mal kurz die Richtung ändern, wenn man nicht weiterkommt. Das ist so groß das Thema. Also es geht ja, also ich muss sagen, bei uns auch in den Ostfrauensalons sind wirklich sehr viele, sehr interessante Frauen, die auch viele Sachen machen. Das sind auch wirklich Macherinnen, habe ich festgestellt. Also es geht, wie gesagt, um dieses Flexibelsein. Es geht darum, dass man auch relativ ehrlich ist. Es gibt, also das wird auch oft gesagt, dass man mit der Ehrlichkeit auch manchmal so ein bisschen aneckt. Und vor allem, dass wir nicht so gut Smalltalk können.
Das kann ich unterstreichen. Ich dachte mal, das wäre so ein Berliner Ding. Das wurde mir hier auch oft gesagt, dass ich viel zu direkt bin.
Und ich dachte am Anfang immer, ich komme aus dem Erzgebirge, das ist nur meine Eigenschaft, aber offensichtlich zieht sich das irgendwie durch.
Wenn wir beim Thema Identität sind, und du hast es vorhin angesprochen, Marie, dein Elternhaus. Welche Rolle spielt dein Elternhaus für deine ostdeutsche Sozialisierung, ja, für dem, wie du auch gerade lebst hier im Osten und wie du denkst?
Eine durchwachsene Rolle, also wie gesagt, ambivalent. Ja, also meine Eltern haben eben, oder vor allem eben meine Mutter, meine Eltern haben sich streiten lassen, mein Vater hat sich zurückgezogen von der Familie, weil, naja, das ist ein anderes Problem. Und meine Mutter ist eben so ein bisschen abgedriftet in so eine alternative Erklärungswelt und hat das eben fortgeführt, auch zusammen mit meinem Stiefvater. Die beiden haben auch mal zwei neue Kinder gemacht, meine Geschwister so rum. Die beiden sind jetzt Mitte 20. Ja, sie waren halt in dieser Reichsbürger-GmbH-Geschichte verfallen, haben da eben irgendwie auch nach Erklärungen vielleicht für Ungereimtheiten oder für auch tatsächlich, ich sag mal so, unfaires Verhalten in der Gesellschaft gesucht. Und auf mich hat das dahingehend abgefärbt, dass ich glaube, ich bin trotzig geworden. Und ich bin relativ früh ausgezogen, das hatte ich ja vorhin gesagt. Ich bin mit 16 ausgezogen in Berlin, auch Altbau, Hinterhof, Erdgeschoss, Ofenheizung neben der Ringbahn. Das war super. Im Ostkreuz. Und also es war wirklich ein Abenteuer.
Du hast alles mitgenommen.
Ich habe volle Granate. Deswegen war auch irgendwann so Berlin, ja, okay, ich bin jetzt hier, ich habe alles mitgenommen. Ich will ein anderes Abenteuer, deswegen Kleinstadt und hier geht's mir auch gut. Ich glaube, diese ganze Verschwörergeschichte von meinen Eltern und von meiner Mutter hat eben dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, ich will das aber nochmal richtig lernen. Und ich habe ja hier in Greifswald dann Politikwissenschaft studiert. Und also wirklich diese Alternative, in Anführungszeichen, für den Podcast, Realitätssinn von meinen Eltern, glaube ich, führte tatsächlich dazu, dass ich gesagt habe, nee, ich will wissen, wie Politik tatsächlich funktioniert und ich studiere den Bums jetzt. Habe ich gemacht, habe es auch abgeschlossen nachher unter erschwerten Bedingungen, weil Abschlussarbeit mit Baby, das ist gar nicht so zu empfehlen. aber hat sich sehr gelohnt, Baby und Abschlussarbeit. Also mich hat das eben, ja, naja, ist halt, also natürlich in der Familiengeschichte ist halt blöd, wenn die.
Aber darf ich einmal nachfragen, wenn ich das so höre, deine Eltern, ne, die Geschichte deiner Eltern, sind die gescheitert an der Wende? Ist daran die Ursache zu suchen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich glaube schon. Ich glaube so dieses Narrativ, dass Leute gerne einfache Antworten finden auf Schwierigkeiten, die sie in ihrem Leben nicht verstehen. Und ich glaube, dass das dazu beitrug. Dazu hat insbesondere meine Mutter eben auch ein paar Schicksalsschläge gehabt. Also meine Tante ist verstorben, da war ich 18. Meine Tante war 38, als sie gestorben ist an Brustkrebs. Und das ist eben die Schwester meiner Mutter oder war. Und da gab es ein paar von so Vorfällen, wo ich glaube, so dieser Glaube und dieses Vertrauen in die Gesellschaft, in die BRD-Gesellschaft einfach verloren gegangen ist. Und dann noch mit jemandem an der Hand, der eben auch sagt, er möchte gerne in eine seltsame Ecke gehen, und die halt dann weggedriftet. Ja.
Wir wollen ja gerne noch ein bisschen bei dem Thema Eltern bleiben. Wir wollen ja immer so ein bisschen auch versuchen, rauszufinden, wie unsere Gäste auf der Bühne ticken. Bei dir, Isa, du bist in Halle an der Saale geboren. Dann hast du auf dem Dorf bei Halle gewohnt. USA, Frankreich, hört man auch so ein bisschen Freiheitsdrang raus, erstmal alles erleben. Wie war es denn bei dir? Welchen Einfluss hatten die Eltern bei dir auf das, wie du heute bist, was du heute wuppst?
Also meine Eltern, würde ich jetzt sagen, sie waren immer schon sehr offen, was so auch Länder und sowas anging. Also ich habe ja die ersten Jahre meines Lebens, also meine Eltern haben ja ursprünglich, die haben auch mal hier eine Zeit lang in der Nähe von Greifswald gelebt, in Lubmin, die haben das Kernkraftwerk mit aufgebaut quasi. Seitdem ist mein Vater ist auch seit Jahren ein ganz großer Anti-Atom-Mensch. Also er ist auf jeder Demo in Deutschland unterwegs, weil er genau weiß, was er da aufgebaut hat mit sozusagen. Und meine Eltern waren immer schon sehr offen. Die haben immer versucht, schon irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, sie haben damals auch zum Beispiel dieses Ding mit Greifswald, konnte ja auch nicht jeder irgendwo hinziehen. Die haben das dann quasi gemacht, als sie Anfang 20 waren nach dem Studium. Die haben alles, was ging, jede Gelegenheit genutzt, um irgendwo anders hinzukommen oder rauszukommen. Und die haben dann zum Beispiel auch in den 70er Jahren, dann sind sie nach Bagdad gezogen. Mein Vater war ja Ingenieur, und die haben dann da quasi gearbeitet. Mein Vater hat da Baustellen geleitet. Das heißt, die haben eigentlich auch geguckt, wie sie aus dem Land irgendwie rauskommen. Haben da auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, weit weg von seiner Familie zu sein. Und dann wurde ich geboren. Ich wurde aber dann in Halle geboren, weil ich durfte nicht dort geboren werden. Das war ja nicht sozialistisches Ausland. Bin dann aber quasi sofort dahin, und ich habe die ersten 3,5 Jahre in Bagdad verbracht. Dann ist mein Vater doch immer wieder quasi im Ausland gearbeitet, hat jeder also immer so die Möglichkeiten auch genutzt. Meine Eltern waren sehr, sehr froh, als die Wende kam. Die waren immer so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, die waren die großen Revoluzer, aber die waren auf jeden Fall nicht so systemtreu. Also ich hatte keine Pionierbluse, fand ich ganz schlimm, weil fand das eigentlich ganz toll, das Pionier-Dasein. Meine Mutter hat mir dann an irgendeine Bluse dieses Emblem dran genäht, allerdings an die falsche Seite. So, also solche Kleinigkeiten. Wir hatten auch eine DDR-Fahne bei uns dann vorm Haus hängen. Als wir dann in den Hof von meinen Großeltern gezogen sind, da war das Emblem verkehrt rum. Und so Kleinigkeiten. Meine Eltern waren auch im Karnevalsverein. Es gab ja dann irgendwann ab den 80er Jahren, glaube ich, wurden ja so breitflächig Karnevalsvereine gegründet in der DDR. Und meine Eltern haben da, also meine Mutter vor allem, die hat Büttenreden geschrieben, die hat Sketche geschrieben und haben da immer so textlich, sprachlich auch ganz viel versucht und gemacht und waren sehr, sehr froh, als die Wende kam. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe neulich irgendwas gehört von, wie definiert man Wendeverlierer und Wendegewinner. Also ich glaube, meine Eltern gehörten auf jeden Fall zu den Wendegewinnern. Mein Vater hat seinen Job nie verloren, der ist sogar noch aufgestiegen nach der Wende, und meine Mutter hat zumindest 10 Jahre noch in der Firma, in dem Betrieb weitergearbeitet, bis der dann pleite war. Also da war meine Mutter dann schon Ende 50. Also die waren auf jeden Fall, haben das sehr gut genutzt, und die haben mich zum Beispiel auch dann sofort in die USA geschickt, als das möglich war. Ich bin 1993 in die USA, also es war ja relativ kurz nach der Wende, da hatten wir auch noch gar kein Telefon und sowas, aber da sind wir, also das haben meine Eltern auf jeden Fall genutzt und auch an mich weitergegeben. So diese Offenheit für Menschen und auch für andere Kulturen.
Mit euch beiden hier heute haben wir im Grunde zwei total verschiedene Elterngeschichten hier zu sitzen. Ne? Isa, wenn du beim Ostfrauensalon oder im Kontakt mit anderen Frauen sprichst, welchen Einfluss haben denn die Eltern der Frauen auf die Generation der heutigen, in Anführungsstrichen, Ostfrauen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, also ich kann das gar nicht sagen, ob das der Einfluss jetzt groß ist oder nicht. Auf jeden Fall haben die einen Einfluss. Also ich weiß zumindest bei den Jüngeren, die zum Ostfrauensalon kommen, die kommen, weil sie, wie sie immer sagen, so eine Art Loch in der Biografie haben. Das heißt, die Eltern, die jetzt ja wahrscheinlich so um die 60 sind, die reden oft nicht weder über die DDR-Zeit noch über die Zeit nach der Wende. Also die reden quasi gar nicht über diese Zeit und deswegen entstehen da so Löcher quasi, wo die ganze Zeit auf der Suche sind nach irgendwas und das nicht so richtig in ihrem Umfeld finden können. Und die tauchen dann in den Ostfrauensalons auf und holen sich ihre Antworten über die anderen Generationen. Auch ansonsten würde ich sagen, also hat wirklich viel damit zu tun, Wende, Verlierer, Wende, Gewinner, also wo die Elterngeneration dazu zählte, wie auch die Kraftanstrengung ist. Ne? Also je weiter die Eltern quasi in der Verliererecke sind, umso größer ist die Kraftanstrengung der unserer Generation oder der jüngeren Generation, würde ich sagen.
Das heißt, wenn wir irgendwie das Bild versuchen zu zeichnen in Ostfrauen, ohne dass es ein typisches Bild sein kann, aber der eine Baustein, dass wir eben nach der Wende erstmal irgendwie alleine klarkommen mussten, egal ob die Eltern Wendegewinner, Wendeverlierer waren, der gehört auf jeden Fall mit dazu, höre ich so ein bisschen raus.
Ja, das ist ja ganz unabhängig davon, würde ich sagen. Das hat gar nichts mit den Mitteln zu tun. Das ist ja, das zieht sich ja quasi durch die gesamte Gesellschaft. Also dass wir quasi so ein bisschen auf uns gestellt waren. Wobei ich das gar nicht so, weiß ich gar nicht. Also ich würde schon sagen, auf uns gestellt, weil wenn ich jetzt auch meine Eltern sehe, die wissen auch ganz viele Sachen aus den 90ern nicht, obwohl sie sehr bemüht waren und sehr dabei waren und ja ihren Job nicht verloren haben. Das heißt, die hatten ja schon auch Zeit für uns. Aber trotz allem sind da Sachen komplett untergegangen, was wir erlebt haben in den 90ern. Also gerade in Halle mit linken Skins, rechten Skins, Kämpfe, vor allem Rechte immer abhauen müssen vor rechten Skins. Das haben meine Eltern gar nicht, das haben die gar nicht mitbekommen, was wir da so erlebt haben.
Mir sind zwei Sachen oder eine Sache vor allem aufgefallen in dem, was du gerade gesagt hast. Ostfrauen von heute haben Redebedarf. Und es gibt dieses Loch, ich nenne es mal vielleicht Wissensloch oder so, ne? Marie, du hast uns erzählt, dass du gar keinen Kontakt zu deiner Mutter hast. Da wäre A meine Frage, würdest du gern mit deiner Mutter genau darüber reden, über dieses Loch? Und zweitens, hast du selber Redebedarf darüber?
Also ich glaube, meine Eltern sind Wendeverlierer und diese Arbeitslosigkeit war ein Thema. Prinzipiell wäre ich neugierig. Ich glaube aber, meine Mutter ist die falsche Gesprächspartnerin für dieses Gespräch, weil das immer so ein Glorifizieren der Erinnerung, wo ich Schwierigkeiten hatte. Ich weiß, ich hatte mit meiner Oma, die hat in den 90er Jahren ganz viel mit mir unternommen, um eben auch so diese Ost- und Westbrücke zu bauen, sag ich mal. Die war, also mit der würde ich gerne darüber reden, die ist aber schon vor langer Zeit verstorben. Und ja.
Und hast du selber Redebedarf?
Epochal. Also ja, natürlich, man hat Themen, die mal aufploppen. Wie gesagt, ich war ja auch beim Ostfrauensalon genau deswegen, weil ich eben sage, ich habe eben einen verqueren Zugang bisher immer gehabt zum Osten. Ich fand das sehr bereichernd. Ich war in Neustrelitz mit dabei und wie gesagt, das war wirklich von der Altersrange. Ich glaube, die jüngste war irgendwie Jahrgang 88 und die ältere Dame war wirklich über 80. Ich war so, holla, die Waldfee. Das fand ich wirklich sehr imposant und auch einen sehr bereichernden Abend. Also ich kann da nur Werbung machen für, wenn das in der Region stattfindet, dann sollte man da hingehen oder Frau, besser gesagt. Ja, aber ich weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe auch genug zu tun. Es ist halt immer so eine Kapazitätenfrage.
Jetzt sitzen ja heute Abend zwei Männer mit auf der Bühne. Ich frage mich so ein bisschen bei diesem, wenn ihr sagt, dieses Gesprächsformat Ostfrauensalon, sollte es vielleicht auch einen Ostmännersalon geben? Ich meine, ja, okay, wir sind vielleicht nicht so die viel reden.
Doch, wir reden schon auch gerne über uns.
Auf Bühnen. Nein, aber ernst gemeinte Frage, neben Ostfrauen auch Ostmännersalon?
Das ist echt, ich finde es ganz lustig. Ich werde öfter mal von Westdeutschen gefragt, ob sie mit dran teilnehmen können. Von Ostmännern wurde ich noch gar nicht gefragt, aber ich merke, dass zumindest die Resonanz in den sozialen Medien total groß ist. Also wenn ich irgendwas poste, dann liken das immer ganz viele Ostmänner. Und dann denke ich auch manchmal so, Mensch, dann macht das doch auch mal. Könnt doch auch mal euch zusammentun. Also ich fände es schön, wenn es so vielleicht auch gemischt ist. Allerdings hat das natürlich, wenn es nicht gibt, es sind immer so diese zwei Sachen. Ne? Einmal dieses, Frauen tun sich zusammen und da entsteht so eine Kraft irgendwie auch. Ist auch was,
so ein geschützter Raum.
Ja, ist auf jeden Fall ein geschützter Raum, ja. So ein doppelt geschützt, ne? So dieses einmal Frauen und Osten. Ich meine, zukünftig kann man das schon andenken. Ne? Ich fände es auch gut, wenn Männer das mal einfach unter sich machen würden und zwar auch in diesem Format. Das fände ich auch mal spannend.
Männer über Gefühle reden?
Ja, ja. Ostmänner über Gefühle reden.
Unsere Stärke. Eine unserer Stärken.
Ich kann da gerne.
Kann ich mal so kurz reinfragen?
Also bitte.
Ich hätte ja einfach mal so Definitionsfrage so an die Dame, die den Ostfrauensalon macht. Also jemand, der sozusagen Geburtsjahr nach 1989, sagen wir mal so 1995 in Halle, Neustadt geboren wurde. Und die ist ja jetzt so 95, na, die ist jetzt auch schon 30. Würden Sie sie auch als Ostfrau bezeichnen oder ist es irgendwie unabhängig vom Geburtsdatum? Und ich kenne auch ganz viele, also Westdeutsche, also die in Hamburg oder in München geboren wurden und dann relativ frühzeitig in den Osten entführt wurden. Und ich glaube, die fühlen sich teilweise, also Leipzig und Dresden, und die würden auch sagen, so, die haben auch so einen Widerstreit, ne, so richtig westdeutsch sind sie nicht, ne, also westdeutsch, also wie gesagt, man kann sich ja vorstellen, wie die dann in den Osten gekommen sind, so 91, 92, die Eltern haben irgendwie eine Sparkasse übernommen oder was auch immer. Und die sind so dazwischen, ne, so ja, nein, also halb westdeutsch sozialisiert, aber eigentlich im Osten und sagen und finden das eigentlich total cool, oh, Dresden, Leipzig in den 90ern, wow, was für eine, so wie Ringbahn in den 90ern, ne, also.
Okay, also Wie ist die Definition
genau. Ostfrau?
Was ist eine Ostfrau?
Ja. Ich habe das neulich mal gelesen irgendwo in einer Studie. Und zwar hieß es da, man ist ostdeutsch, wenn man vor der Wende natürlich geboren wurde im Osten und nach der Wende, wenn beide Elternteile ostdeutsch sind. Wir hatten das gerade neulich, ich war ja auch in Westdeutschland, dann habe da Ostfrauensalons gemacht und da kam das Thema nämlich auch, fühlen sich die Kinder der Frauen dort als ostdeutsch? Und da war die Antwort mehrheitlich ja. Das fand ich auch interessant, weil die wohnen ja schon, teilweise wohnen die schon seit den 90er Jahren in was auch immer, Frankfurt am Main, Kassel, sonst irgendwo. Und die Kinder sind mittlerweile auch schon um die 20 und die fühlen sich ostdeutsch. Bei den Paaren, wo beide Eltern ostdeutsch sind. Also von daher ist es vielleicht auch ein Gefühlsding, aber ich glaube, es gibt wirklich eine offizielle Definition, was ostdeutsch ist.
Okay, aber ihr fragt jetzt nicht, ihr lasst euch nicht den Personalausweis zeigen am Eingang.
Nee, das machen wir nicht. Aber wir fragen schon, wir hatten das neulich, hatten wir den Fall, dass in Frankfurt-Oder gab es das, da war die Runde, waren 20 Frauen und dann ging die Runde so rum und nach der zweiten Frau ist dann eine aufgestanden und hat gesagt, sie glaubt, sie ist nicht an der richtigen Stelle, im richtigen Ort, sie ist nämlich nicht in Frankfurt-Oder geboren. Sie wohnt da zwar schon lange, aber anhand der Gespräche hat sie gemerkt, fühlt sich nicht zugehörig so richtig. Und die sind auch gegangen und das war total interessant, weil keine von den anderen hat gesagt, Mensch, bleib doch, ist doch hier, bleib doch einfach. Das war so, alle waren so ein bisschen kurz in der Stache und dann haben wir so weiter geredet und dann ist es irgendwie gar nicht, ist sie halt gegangen. Von daher, also ich frage das natürlich nicht ab, aber ich glaube, wenn man die Einladung, es geht ja, also man kommt ja nur zu den Ostfrauensalons, wenn man in der WhatsApp-Gruppe ist, beziehungsweise über die Einladung, die über die LinkedIn-Gruppe passiert. Das heißt, da werden ja, kann man sich gegenseitig einladen und es passiert, glaube ich, nicht so häufig, dass westdeutsche Frauen eingeladen werden. Das heißt,
so die Nachfrage auch so ein bisschen, man, Frau erkennt sich gegenseitig. Also man weiß, wer sich als Ostdeutsche, als Ostfrau definiert und sieht.
Ja, das hatten wir auch schon oft als Thema, dieses, dass man so ein bisschen relativ schnell als Ostdeutsche, also ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber als Ostdeutsche, ich merke das bei mir, dass ich relativ schnell erkenne, ob jemand Ost- oder Westdeutsch ist.
Das Thema hatten wir ja, genau, ja bitte?
Ich ja gar nicht. Also fällt mir auf, ich habe da massiv Probleme mit. Also Probleme ist falsch, aber ich bin dann immer wieder überrascht von mir. Ach, Cottbus, hey, keine Ahnung, ne? Also ich kriege das wirklich nicht mit. Vielleicht Generationending liegt an mir, weiß ich nicht.
Ne? Generationsding vielleicht, ja.
Also wir hatten ja vorhin schon ganz kurz, hast du es, Isa, angedeutet, was vielleicht so ein typische Merkmale von Ostfrauen sind. Ne? Hast du von ein, zwei genannt. Und du hast auch ein Merkmal uns genannt, dass Ostfrauen auch durchaus ihrem Chef gegenüberstehen können. Im Westen, der sagt, ihr Ostfrauen denkt immer, ihr könnt alles, Kind und Karriere.
Ja, das war so ein Erlebnis, was ich hatte bei einem Vorstellungsgespräch. Da waren drei ältere Herren aus Süddeutschland und da ging es um alles Mögliche, also um den Job. Und mein Kind, mein ältestes Kind war damals gerade eins und dann hat er zu mir gesagt, ja, ihr Ostmädchen denkt, ihr könnt alles, Kind und Karriere. Und ich war zu dem Zeitpunkt 33. Das fand ich dahingehend schon irgendwie ein bisschen frech. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, also ich habe gar nicht die Frage gar nicht verstanden. Ich dachte, ja, was meint er damit? Mit dem natürlich, also deswegen bin ich ja da, deswegen habe ich mich ja beworben. Ja, das fand ich interessant und daraufhin habe ich mich ja auch selbstständig gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, damals zu der Zeit, das war vor 15 Jahren jetzt ungefähr, vor 16 Jahren, da gab es nicht so viele Firmen in Berlin zumindest, die keine westdeutschen Chefs hatten. Also das war schon, da ist man immer sozusagen an eine ähnliche Person geraten oder eine Typ Person und dann sind die Gespräche oft ähnlich abgelaufen für mich damals.
Wie ist das bei den Frauen im Gründerinnen-Netzwerk? Ist da auch dieses Selbstbewusstsein oder wie erlebst du das?
Ja, also ich würde schon sagen, ja. Aber die haben eben auch keine Chefs, weil sie gründen ja selber. Deswegen ist da das Problem einfach nicht so existent. Natürlich, also wir hatten auch mal einen Abend, wo es um, ja, wie geht man mit Sexismuserfahrungen um? Und da waren natürlich Männer dann auch Thema. Und das, da gab es auch so eine Geschichte, da gab es aber auch Geschichten, die wirklich irgendwie übel waren. Ja, im Großen und Ganzen, wie war die Frage? Das habe ich mir verlaufen.
Die habe ich vergessen.
Schön. Ich kann vielleicht aushelfen, was so die Erfahrung im Gründerinnen-Netzwerk ist, eben mit diesem alles gemeinsam schaffen. Kind, Karriere.
Genau. Nee, also ich würde das schon unterschreiben, dass das da auch so ein Anspruch ist oder also auch nicht dieses, dass man alles schafft, sondern dass sie eben sagen, das, was ich mir vornehme, was ich denke, was für mich gut passt, das kriege ich auch hin. Und dass die Frauen da relativ selbstbewusst eben an ihre Gründung rangehen und auch an ihre Erwartungshaltung, an ihr Umfeld. Und dass da in diesem Netzwerk eben auch sehr supportive ist und auch so, du, natürlich schaffst du das, wo ist denn da jetzt das Problem? Also ja, ich weiß nicht, ich habe Muffensausen oder irgendwas und ja, ist egal, machst du trotzdem. Und das ist, also dieser Support ist ganz stark in dem Netzwerk.
Das heißt, wie unterstützen sich dann die Frauen vielleicht auch gegenseitig? Kannst du es für uns noch an einem konkreten Beispiel festmachen?
Teilweise eben auch durch Kooperationen, dass man sagt, Mensch, ich habe eine Fotografin oder ich bin Fotografin und du bist in einem Bereich, was weiß ich, wo man Fotos braucht, Hochzeitswesen tätig, lass uns doch da irgendwie mal zusammentun oder wir machen mal zusammen ein Shooting oder eben, also dass man wirklich auch Kooperationen, also wirtschaftliche Kooperationen macht und um sich eben zu stärken und die eigene Zielgruppe zu erweitern oder das eigene Wirkungsfeld, das ist ja am Ende Werbung auch für die Frauen und das klappt gut. Oder eben auch, wir hatten hier eine Kooperation, die haben sich gemeinsam ein Büro geteilt. Das waren vier Frauen, das gibt es so jetzt nicht mehr. Aber das hat ein paar Jahre tatsächlich bei denen sehr gut funktioniert. Und das war eben auch mal ein schönes Beispiel für, hey, guck mal, wir können auch total gut zusammenarbeiten, indem wir uns eben ein Büro teilen.
Und gibt es da Eigenschaften, ohne dass man das jetzt wieder an den Ostfrauen festmacht, die gerade da helfen, sich gegenseitig zu unterstützen? Also die vielleicht diese Frauen in eurem Netzwerk, denen helfen, die sind vielleicht besonders solidarisch, die sind besonders positiv. Was nimmst du damit?
Ja, also ich habe den Eindruck, eben einerseits dieses Selbstverständnis mit ich mache das jetzt und eben auch diesen Supportive-Gedanken. Also von wegen, ja, Ostfrauensalon, ja, mach, lauf, ich komme auch und ich bringe Gummibären mit oder irgendwas. Also dass es sehr supportive ist miteinander. Das erlebe ich immer wieder und das ist auch immer die Rückmeldung und ja.
Isa, was, also klar, Ostfrauensalon ist das eine, aber was müsste es aus deiner Sicht vielleicht noch geben, um Ostfrauen, und ich erweitere das auch ein Stück, Frauen im Osten noch mehr eine Stimme zu geben oder sie auch noch sichtbarer zu machen?
Ich wollte gerade sowieso schon einsteigen, also dieses Thema Netzwerk, das ist ja durch diese Gespräche, durch diese Abende hat sich ja quasi ein Netzwerk gebildet. Das gibt's, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das gibt es zurzeit nur als WhatsApp-Gruppe oder WhatsApp-Community mit verschiedenen Städten und Orten und auch bei LinkedIn. Aber dieses Netzwerk gerade bei WhatsApp, das ist sehr aktiv, also gerade in dem Berliner Umfeld. Da sind die Frauen, auch was du eben meintest, auch kann ich mich total zustimmen. Also gerade auch bei den, vielleicht ist es auch ein Frauending und kein Ostding, keine Ahnung, sind sehr supportive, die sind sehr, unterstützen sich wirklich, wirklich dolle gegenseitig. Man kriegt immer eine Antwort, wenn man eine Frage stellt. Also das ist wirklich ein sehr aktives, sehr freundliches, sehr liebevolles Netzwerk auch geworden. Mit diesen ganzen unterschiedlichen Frauen sind, glaube ich, mittlerweile 200 ungefähr. also was der Wunsch, der große Wunsch, ich habe gerade auch eine Umfrage gemacht, also der große Wunsch ist der Wunsch nach mehr Öffentlichkeit, also nach mehr Sichtbarkeit, nach Sichtbarkeit in den Medien, dass quasi auch dieser Osten, der halt nicht, also nicht dieser rechte, blaue AfD-Osten, sondern auch der andere Osten, der existiert, dass der quasi auch viel mehr dargestellt wird und viel sichtbarer wird und ja, und vor allem dieser Netzwerkgedanke, weil wir auch gemerkt haben, es fehlt manchmal an Netzwerken, beziehungsweise es fehlt manchmal an die Zugriffe auf Netzwerke, die schon bestehen, aufgrund der Sozialisierung, aufgrund der nicht vorhandenen Netzwerke, vielleicht auch unserer Elterngeneration. Da ist der Wunsch halt auch stark nach einem eigenen Netzwerk, wo man sich gegenseitig quasi auch in Positionen pusht, ne, wo man auch guckt, wer ist jetzt gerade wo, wer ist in welcher Institution wo, wer ist in welchem Unternehmen wo und kann vielleicht andere auch nachziehen.
Marie, wo wünschst du dir für das Netzwerk, für das Gründerinnen-Netzwerk noch Unterstützung? Wo sagst du, da muss vielleicht, keine Ahnung, Landespolitik, Gesellschaft ansetzen, um das noch stärker nach vorn zu bringen?
Frauen in Führungspositionen zu bringen, mehr in Unternehmen. Da ist teilweise hier auch immer noch, gibt es auch Unternehmen, die da so sehr zurückhaltend sind, eben genau, weil Mensch, die kann ja ein Kind kriegen oder hat vielleicht schon ein Kind und man sagt, Mensch, das Kind ist aber auch schon irgendwie relativ groß oder die Kinder. Ich glaube, das ist prinzipiell gut, weil ich habe den Eindruck, dass Frauen da einfach einen anderen Blick haben, dass sie wirklich nicht nur auf diesen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gucken, sondern eben auch, wie geht es den Mitarbeitenden, wie geht es auch quasi, wie ist unser ökologischer Fußabdruck, würde ich es jetzt mal auch in Anführungszeichen nennen. Also dass da, dass die Frauen eben einen großen Blick auf die Unternehmen mitbringen. Und ansonsten, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, was eben an die Wirtschaft gedacht ist, aber frauenunabhängig ist halt immer, oder an die Politik gedacht, ist wirklich Infrastruktur. Vernünftige Bahnanbindung, vernünftige Schulausstattung, vernünftige Bildungsangebote, vernünftige Freizeitangebote für Kinder, Eltern und Senioren. Das ist so der Klassiker. Das wäre schön.
Das wäre dann nicht nur für Frauen, sondern auch für Ostmänner.
Das wäre für alle.
Ich merke gerade, der Abend ist für uns hier, was hier auf der Bühne, total kurzweilig gewesen. Und bevor wir die letzte Fragerunde an unsere Gäste eröffnen, würden wir gerne nochmal Sie hier im Publikum befragen wollen. Gibt es Fragen an die beiden, an unsere beiden Gäste? Das wäre das eine. Und was mich oder was uns auch interessieren würde, was haben Sie gerade für Gedanken? Was haben Sie mitgenommen zu diesem Thema?
Ja, guten Abend. Ich bin Daniel und ich stelle mir irgendwie bei dieser ganzen Debatte oder bei der ganzen Diskussion, die hier stattfindet, also ich bin 22, wäre jetzt nach der Definition irgendwie wahrscheinlich auch Ostkind, weil meine Eltern Ostsozialisierung haben. Aber eigentlich stört mich diese ganze Debatte enorm hier, weil im Prinzip dieses Ost-West-Bashing im Prinzip für mich gerade hier nur noch viel mehr verstärkt wird. Da frage ich mich, das ist jetzt kein Angriff so an die Ostfrauensalon und so weiter, weil das ist sicherlich auch ein ganz großer biografischer Teil und so weiter. Und also darum geht es gar nicht, sondern generell, was ich mir die ganze Zeit denke, warum reden wir denn hier nicht mal im gesamtdeutschen Kontext? Warum geht es nicht darum, irgendwie Ehrlichkeit, wie reden wir miteinander und so weiter? Warum wird nicht sowas in meinem gesamtdeutschen Kontext gesehen und nur mal in diesem Ost- und Westdeutschen und das damit irgendwie verstärkt wird? Weil im Prinzip ist das für, denke ich, meine Generation gar nicht mehr so ein großes Problem, aber es wird eben zum Problem, wenn man dann eben durch irgendeine Definition auf einmal als Ostdeutscher gilt, obwohl es im Prinzip ich mich als Deutscher fühle, unabhängig davon, ob ich jetzt in Brandenburg oder in, keine Ahnung, Baden-Württemberg geboren bin.
Soll ich mal antworten? Also ich sehe das auch so und es gibt ja auch viele Formate, wo quasi auch beide Teile auch zusammengebracht werden. Es ist ja, ich meine, wir leben ja alle zusammen. Ne? Ich meine, meine Familie ist irgendwie Hälfte, Hälfte. Und ich denke aber trotz allem, dass vor allem für die älteren Generationen, ich glaube, für die Jüngeren ist das nicht mehr so relevant, aber für die älteren Generationen gibt es schon noch diesen Bedarf zu sagen, ich möchte gern nochmal darüber reden. Es geht, glaube ich, eher um dieses Reden über diese letzten 35 Jahre oder die Zeiten davor. Ich möchte einfach nochmal kurz mich austauschen in einem geschützten Raum, ohne Wertung, ohne Bewertung von außen. Ich glaube, das ist das, was ich auch sagen kann über die Ostfrauensalons. Es geht viel um diese Bewertung von außen, also Bewertung quasi, ich nenne es mal von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und es geht auch gar nicht um Bashing. Es geht gar nicht um Ost-West-Bashing. Es geht einfach nur nochmal um dieses Klarstellen, was ist da passiert in den letzten 35 Jahren vor allem, um das nochmal einfach so auf den Tisch zu bringen. Und was ist mit den Menschen passiert? Was haben die Menschen für Gefühle? Was haben die erlebt in diesen 35 Jahren? Um das einfach nochmal, das muss sozusagen der Raum da sein, wo das einfach mal formuliert werden darf, wo das einfach mal ausgesprochen werden darf. Und ich glaube, daran, da fehlt es gerade, fehlt es noch bisher.
glaube, das ist für eine nachfolgende Generation wirklich nicht so einfach zu verstehen. Die Frage ist aber trotzdem durchaus berechtigt.
Ich würde das auch so unterschreiben. Also, dass einfach wirklich dieser freie Redebedarf, der teilweise eben da ist, dass man das also wirklich wertfrei ganz unbedingt eben, dass man dafür den Raum gibt.
Und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wir wollen natürlich nicht spalten, wenn wir dieses Thema setzen, und trotzdem war uns wichtig, dieses Thema zu setzen. Unabhängig davon, dass man auch über viele, viele andere, auch gesamtdeutsche Themen sprechen könnte und auch sollte.
Kurze Nachfrage, sehe ich gerade noch mal das Handzeichen, nehmen wir noch mit.
Ja, nur ganz kurz, weil ich das auch vielleicht klarstellen will. Ich verstehe schon, dass da auch sicherlich ein ganz kurzes identitätsstiftendes Merkmal und so weiter dabei ist. Also es ging jetzt gar nicht um Kritik daran, dem Raum zu geben, wer jetzt eine Ostbiografie hat oder eine Nicht-Ostbiografie hat, sondern ich habe mich generell in dieser Diskussion gefragt, die eben da miteinander anherhängt, nicht nur an diesen grundlegenden Dingen wie jetzt die Vorstellung des Ostfrauensalons, warum es irgendwie so eine dolle Separierung immer noch geben muss, die auch in dieser Diskussion hier rausgekommen ist, unabhängig von diesen ganzen Identitäts, die man natürlich nicht leugnen kann. Es gibt ostdeutsche Identitäten und eben westdeutsche, aber es geht eben um diesen Grundkonsens, der irgendwie oder Grundgedanke, der hier mir irgendwie nicht so ganz mitschwingt, weil es irgendwie doch zu sehr separiert wird, eben darüber hinausgehend über diese ganzen, was Sie vorgestellt haben. Genau.
Hat noch jemand eine Anmerkung dazu, einen Gedanken dazu? Pia, hinter dir?
Ich würde einfach nur sagen, weil ich komme auch aus der Generation 70er Jahre und ich muss sagen, mir ist es auch total wichtig, diese nicht, dass meine Biografie gehört wird, sondern generell einfach überhaupt ein Gespräch darüber stattfindet, weil für mich dieser Wechsel oder dieser Wandel war so extrem, von einem Extrem ins nächste, und es hat so viel mit mir gemacht und es ist so wenig darüber gesprochen worden und es ist so selbstverständlich hingenommen worden, als wenn wir das jetzt alle schaffen müssen und es ist den einen und den anderen weniger gut gelungen. Also ich glaube, es ist einfach wirklich generationsmäßig völlig verschieden, wie die Leute darüber reden oder wie wichtig es für sie ist, das zu machen. Meine Eltern reden zum Beispiel auch überhaupt nicht darüber. Und mir ist es aber viel, viel stärker ein Bedürfnis zu sagen, bis 14 Jahren in der DDR, total geprägt, und mit einmal kommt eine ganz neue Zeit und ich stehe da und denke so, puh, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Und jetzt ist man 35 Jahre später und kann sagen, okay, so habe ich es gemacht. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis, habe ich in der Schweiz gehabt, in einem Künstlergespräch und habe gesagt, ich komme aus dem Osten, das ist ungefähr 15 Jahre her. Und dann meinten die alle so, oh Gott, du Arme. Und dann habe ich so gedacht, oh, ich fühle mich aber total reich, weil ich habe ja immerhin zwei Systeme erlebt und ganz, ganz viel mehr mitgenommen. Also ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Ne? Es ist, glaube ich, wirklich in den verschiedensten Generationen anders, der Redebedarf.
Ich würde noch was anschließen wollen. Ich habe so den Eindruck, dass es bei diesen ganzen Geschichten darum geht, besser verstehen zu können. Also wir haben einfach in der Zeit damals sehr schnell nach vorne gelebt und zu wenig nach hinten verstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass es besonders, also ich kann dich auch total verstehen. Also da zuckt bei mir auch was, wenn ich das Gefühl habe, oh, hier wird separiert. Und ich denke aber eher, es geht, glaube ich, mehr darum, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln und überhaupt auch respektieren, also um respektieren zu können, was ist da wie erlebt worden, muss ich die Geschichten erstmal hören. Und es sind noch zu wenig Geschichten gehört. Also von daher begrüße ich das sehr, dass einfach noch mehr Geschichten erzählt werden. Und es ist ganz wichtig, dass das wertfrei passiert. Also insofern finde ich dieses Format ganz toll. Danke dafür.
Also eine Anmerkung ist vielleicht auch noch, es ist nicht gesamtdeutsch gewesen, dieser Bruch. Die Westdeutschen hatten diesen Bruch nicht. Und die könnten sicherlich auch sensibler sein für die Erfahrungen der Ostdeutschen, die diese harten Brüche hatten. Wo der Arbeitsplatz weggebrochen ist, wo viel Unsicherheit gekommen ist. Und damals musste man in den 90er Jahren ja mal erst gucken und organisieren, dass es irgendwie weitergeht. Da konnte man nicht gleichzeitig darüber sprechen. Und manchmal dauert es auch, bis man darüber sprechen kann. Das ist ja auch eine Frage der Verarbeitung. Und deswegen denke ich, es wird dann darüber gesprochen, wenn darüber gesprochen wird. Das ist dann auch die richtige Zeit.
Ich habe nur eine Frage an Isa zum Ostfrauensalon zu den Geschichten, die erzählt werden. Bleiben die im Raum oder sammelt und veröffentlicht ihr auch irgendwas?
Also die bleiben natürlich im Raum. Ist auch ein ganz wichtiges Thema immer, dass das wirklich ein Safe Space ist, dass es drin bleibt. Wir gucken auch immer, ob Fotos gemacht werden oder nicht. Also es ist wirklich, es bleibt in diesem Raum. Das wird auch, wird auch vorher immer darauf hingewiesen, dass es auch wirklich in dem Raum bleibt. Allerdings, also fände ich das schon schön, wenn einiges davon auch mal veröffentlicht wird. Also ich bin da gerade auch dran, sag ich mal.
Das Spannende ist, dass die Frage, die du eben aufgeworfen hast, die haben wir uns auch hier zum Abschluss als Thema gestellt. Ne? Uns würde nämlich natürlich interessieren, wir sind 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, wie lange trennen wir noch zwischen Ost, zwischen West, zwischen Ostfrauen und Westmännern und so weiter? Und wo sind wir vielleicht auch schon zusammengewachsen? Vielleicht, Marie, das ist vielleicht die Frage erstmal an dich.
Ich würde sagen, auch in der jüngeren Generation wachsen wir natürlich mehr zusammen. Also ich habe bei mir auf Arbeit zum Beispiel, ich habe ein relativ durchwachsenes Team und auch, ich würde sagen, ein jüngeres Team. Ich glaube, in meiner intensiven Arbeitsgruppe, jetzt muss ich euch gucken, bin ich sogar die Älteste. Und da sind wir sehr durchmischt. Also wirklich Berlin, Hamburg, Bielefeld, Hannover und weiß ich gar nicht. Nochmal Berlin, entschuldige. Und also da klappt das, das ist eigentlich kein Thema. Also das ist wirklich so, naja, die Buletten und die Hamburger, die haben halt immer ein Ding miteinander. Aber der Rest ist halt so, ja, das passt schon. Also ich glaube, dass da tatsächlich die Zeit viel Beihilfe leistet, aber eben auch Gespräche über Erfahrungen und auch so diese, auch mal diese Westperspektive tatsächlich auch irgendwie kennenzulernen. Von wegen, habt ihr wirklich nichts gemerkt, zum Beispiel? Also so eine Gespräche führt man ja auch hin und wieder. Und ich glaube, also ich hoffe, dass die Zeit das viel macht. Darf ich noch einen Moment?
Bitte.
Ich habe, wir sind Patchwork von mir, ich habe nur ein großes Kind, der wird im Sommer 17 und ich habe jetzt in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mit ihm noch gesprochen, mit meinem Halbsohn, und gefragt von mir, sag mal, fühlst du dich eigentlich als Ostdeutscher? Weil groß geworden hier in Greifswald oder wird noch größer. Und er hat gesagt, nee, warum? Ich sage, na, du wohnst in Mecklenburg-Vorpommern schon immer und deine Eltern sind aus dem Osten, wie sieht's aus? Und so, ja, nö, also ja, ich bin Greifswalder und ein V und so, aber Ossi, weiß ich nicht. Also ich hoffe da auf die Zeit.
Wächst raus? Generationenfrage hatten wir eben schon. Isa, wo siehst du das vielleicht, wo wir vielleicht auch schon zusammengewachsen sind, wo wir eben dieses Ost-West nicht mehr brauchen?
Also ich glaube, gerade im privaten Bereich ist da schon ganz schön viel zusammengewachsen, denke ich mal. Also ich sehe es aber auch genauso wie du, Marie. Das geht halt wirklich sehr viel um Gespräche, um sichtbar machen, um Geschichten sichtbar machen und hat wirklich was mit der Zeit einfach zu tun. Wobei ich habe gerade, es gibt ja diese Werbung gerade von irgendeiner Bank, da steht drauf, wenn ich groß bin, werde ich Ossi. Meine Tochter, die ist jetzt 7, hat das entdeckt und hat gesagt, oh Mama, wenn ich groß bin, darf ich dann auch mit der, weil ich muss auch dazu sagen, bei dem Ostfrauensalon ist es ja so, das ist ja, ich mache das ja bei uns zu Hause in Berlin und alle, die kommen, die bringen ja dann auch was zu essen mit, das ist so immer dieses Ding, so ein bisschen ostig, alle bringen was zu essen mit, ist dann ein Riesenbuffet und wir essen dann zusammen und es ist ein riesiges Fest im Grunde auch, so ein bisschen, wie man das von früher, wie ich es aus meiner Kindheit auch kenne.
Jägerschnitzel gibt es dann, oder was?
Das nicht, aber Knusperflocken und es gibt auch alle möglichen anderen Sachen. Neulich hat auch eine extra eine Eierschecke gebacken, zum ersten Mal in ihrem Leben für den Ostfrauensalon. Und das kriegen ja unsere Kinder auch mit. Und meine Tochter, die hat gesagt, also sie hofft, dass wenn sie groß ist, dass sie auch eine Ostfrau ist.
Ich hoffe, dass... Vielen Dank, Isa Grötering und Marie Möller, dass ihr beide heute hier wart. Danke fürs Gespräch. Björn hat schon gesagt, sehr kurzweilig. Und auch vielen Dank an Sie im Publikum, dass Sie heute nach Greifswald gekommen sind. St. Spiritus, richtige Aussprache, für den Live-Podcast von Wir sind das Volk. Und was wir sehr zu schätzen wissen, dass Sie mit uns auch ins Gespräch gekommen sind, mit uns diskutiert haben, finden wir sehr toll. Vielen Dank dafür.
Für die nächste Folge reisen wir... Für die nächste Folge reisen wir nach Thüringen auf unserer kleinen Ostreise und zwar nach Nordhausen. Und dort geht es natürlich darum, wofür die Stadt sehr bekannt ist, den Nordhäuser Doppelkorn. Lassen Sie sich also überraschen. Vielen Dank fürs Hiersein und ja, lassen Sie uns gerne auch hinterher kurz ins Gespräch oder auch gerne lange ins Gespräch kommen.
Das ist interessant, wie unterschiedlich die Perspektiven der Generationen natürlich sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich das nicht ausschleichen wird, wie mitunter der Gedanke war, dass also gerade zum Ende hin, dass das Ostdeutsche sich ausschleichen wird, das glauben wir seit 20 Jahren. Das ist irgendwie nicht passiert. Und das nehme ich mit und für mich regt das zu Gesprächen an, auch in meinem Umfeld.
Ich bin ja nun eine wirkliche Ostfrau. Ich habe 30 Jahre DDR erlebt und 36 Jahre jetzt im neuen Westen. Und ich muss sagen, ja, es gibt die Ostfrauen und die wird es auch noch lange geben. Denn diese Identifikation, die haben wir ganz einfach.
Ich bin auch Baujahr 76, so wie einer eurer Gästin und habe deswegen auch so eine doppelte Erfahrung. Einmal eben noch Osterlebnisse, dann eben auch sehr viel mehr Westerlebnisse. Das hat mich auch, muss ich sagen, deutlich mehr geprägt. Am Ende empfinde ich das auch ein bisschen so, dass dieses Ost-West, diese Trennung immer weniger eine Rolle spielt so in meinem Leben. Ich habe ganz viele Freunde, die aus dem Westen kommen. Das ist kaum ein Gesprächsthema. Nichtsdestotrotz hat es mir geholfen, irgendwo auch nochmal die Situation meiner Eltern zu verstehen, weil ich im Prinzip so viel da auch nicht mitbekommen habe von diesen Sorgen, diesen Ängsten, und das hat mir das heute auch nochmal irgendwie aufgezeigt und deswegen bin ich da sehr dankbar dafür.
Tatsächlich haben wir gerade darüber gesprochen, weil meine Freundin kommt ursprünglich, was man damals Westen gesagt hätte. Meine Kindheit ist eher ostig geprägt quasi, und da haben wir gerade darüber nachgedacht, wie das vielleicht jetzt gerade auch noch so alles so ein bisschen beeinflusst und wie wir auch vielleicht miteinander umgehen und was das so alles auch so geprägt hat. Also zum Beispiel bei mir ist ein großes Ding, gerade so der Osten, mache ich viel irgendwie mit Essen aus. Gerade egal, ob es jetzt so Jägerschnitzel, Wurstgulasch oder sonst, ja, oder auch Würzfleisch ist, was man zum Beispiel gar nicht sonst so im Westen halt kennt. Und daran kann man zum Beispiel auch gut manchmal ein bisschen identifizieren.
Mich hat sehr berührt, dass ich mich so sehr ostdeutsch fühle und mich in dem eigentlich auch total bestätigt fühle. Also mein Lebensweg bisher war auch ähnlich wie von der Isa. Ich bin auch aus der Nähe von Halle, habe im Osten studiert, fühle mich absolut als Ostfrau mit allen Dingen, die ich erlebt habe, beruflich, privat, und fühle mich eigentlich sehr gut und bestätigt darin.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.